Seine große Liebe ist die sächsische Dampfschifffahrt und so wollte Michael Hillmann als Kind Dampferkapitän auf der Elbe in Dresden werden. Er machte jedoch ein anderes großes Hobby, den Fußball, zum Beruf. 20 Jahre war er Fußballmanager beim Landesverband Brandenburg. Dann spürte er, dass Fußball ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist und dass es im Leben noch mehr geben muss als Geld, Macht und Ellenbogenmentalität. Heute ist er Lebensberater und Buchautor und bringt Menschen wieder auf Kurs. Ahoi, Michael Hillmann.
Ahoi, Katrin.
Das Plus zum Kaffee Plus ist dein Buch, Wozu ich geboren wurde. Das ist ja eine Frage, die sich viele Menschen in der Mitte ihres Lebens stellen. Worum geht's?
Ja, es geht genau um diese Frage, die sich viele Menschen stellen. Ich freue mich total, dass ich 44 Menschen gefunden habe aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, die genau diese Frage mal beantworten wollten, die ein Kapitel beigesteuert haben. Und so ist dieses Buch entstanden, welches wir dann im vergangenen Jahr vorgestellt haben.
Und konnten alle die Frage dann auch beantworten? Wozu wurde ich geboren?
Ja, ich glaube schon. Also es ist wirklich spannend zu lesen, dass die Lebenswege vieler Menschen doch sehr unterschiedlich verlaufen, aber eben doch nicht immer geradlinig. Dass gerade Krisen im Leben dazu beitragen, auch vieles zu überdenken und dann einen neuen Kurs einzuschlagen. Und das sieht man in diesen Geschichten sehr eindrucksvoll.
Jetzt könnte jeder von diesen 44 Personen ein eigenes Buch schreiben, weil die Geschichten so spannend sind. Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Menschen zusammenzubringen, zusammenzuführen?
Ich wollte zum einen mal selbst so ein bisschen mein Leben reflektieren, das mal niederschreiben und habe dann nach und nach Menschen gefunden, viel über soziale Netzwerke, über verschiedene Veranstaltungen, bei denen ich einfach mal darüber gesprochen habe, was ich vorhabe. Und es war wirklich interessant, was sich da so ergeben hat, wer da alles mit dabei sein wollte. Bin ja auch dankbar, dass du auch deine Geschichte mitgeschrieben hast. Und es sind Menschen, die zum Teil prominent sind, zum Teil Menschen wie du und ich, die man noch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit kennt, aber die wirklich sehr, sehr interessante Lebenswege haben.
Das klingt jetzt so einfach. Ich bin über soziale Netzwerke gegangen und habe die einfach angeschrieben, angesprochen. War es wirklich so einfach? Haben die alle gleich gesagt, ja, ich mache mit?
Die meisten ja. Also es war wirklich so, dass ganz selten Überredungskünste notwendig waren, um dann die Menschen dazu zu bringen, sich ja dran zu beteiligen.
Der Jüngste ist 17, ein Motorsportler. Die Älteste ist 90. Ja. Jetzt hast du versucht, die Menschen alle auch in Dresden mal zusammenzubringen. Zum ersten Pressetermin war im Oktober. Wie war das?
War eine ganz tolle Sache. Also ich habe mich sowas von gefreut, dass da gut 20 Autoren, teilweise wirklich aus der Schweiz, aus Österreich, aus weit entfernten Teilen Deutschlands nach Dresden gekommen waren, bei dieser Veranstaltung dabei waren. Ich hatte das ja auch kombiniert mit dem Tag der offenen Tür in meinem Büro, welches ich im letzten Jahr eröffnet hatte. Und war eine ganz tolle Veranstaltung, an die ich mich sehr gerne erinnere.
Haben wir denn mal vielleicht ein Beispiel, was wir erzählen können für so eine Lebensgeschichte im Buch?
Ja, also da könnte man wirklich so viele Beispiele bringen. Mir fällt zum Beispiel ein Heimatfreund ein, muss ich mal sagen, der ja in Senftenberg, meiner Heimatstadt, aufgewachsen ist, dann Ende der 50er Jahre aus politischen Gründen ins Saarland umgesiedelt ist, mittlerweile über 90 ist und ja dort auch nochmal neu angefangen hat, aber völlig neue Wege eingeschlagen hat. Er war früher also Bankkaufmann und Gesundheitsfürsorger, konnte später Weltreisen machen, ist ein bekannter Fotograf geworden. Also auch da sieht man ja wiederum, es war für ihn mit Sicherheit schwer, damals seine Heimat zu verlassen, aber er hat dann eben seine neue Heimat gefunden und da auch dann sich in dem Sinne verwirklicht, so wie er sich das gewünscht hat.
Beim Lesen ist mir aufgefallen, dass eigentlich bei allen, die hier mitgeschrieben haben, das gleiche Ende stattfindet. Also alle sind so in der Mitte des Lebens mit den Fragen konfrontiert worden. Wer bin ich? Wohin gehe ich? Mit wem? Wozu wurde ich geboren? Und alle haben dann irgendwie am Ende so eine spirituelle Richtung eingeschlagen. Also Heilpraktiker geworden oder Coach oder haben plötzlich angefangen mit Singen oder irgendwelche Sachen gemacht, von denen sie als Kind vielleicht geträumt haben. Ist dir das im Vorfeld bewusst gewesen oder war das Zufall?
Es wurde mir dann irgendwann bewusst. Und das finde ich wirklich sehr schön, dass hier niemand dabei ist, der einfach irgendeinen Zustand beklagt, der vielleicht schmerzhaft gewesen ist, sondern dass alle irgendwo gesagt haben, es muss weitergehen. Ich lerne auch aus den Erfahrungen, die ich da gesammelt habe und schlage dann eben einen neuen Kurs ein. Das ist wirklich aus meiner Sicht sehr beeindruckend, weil es wirklich schlimme Schicksale gibt. Also wenn ein Mensch zum Beispiel miterlebt, wie seine Mutter vom Stiefvater getötet werden soll, oder wenn Menschen schwere Krankheiten haben, im Prinzip als unheilbar krank galten und sich dann wieder dort herausgezogen haben aus dieser Situation, dann nötigt das aus meiner Sicht Hochachtung ab. Und dann ist es letztendlich ja auch ein Beispiel für andere, dass sie auch in Situationen in ihrem Leben, in denen es mal nicht so einfach weitergeht, dann auch einen Weg finden.
Kommen wir mal zu deiner eigenen Geschichte. Du hast ganz solide studiert, bist Wirtschaftsingenieur geworden, aber hast als solcher eigentlich nie gearbeitet, oder?
Im engeren Sinne nicht, weil viele, die damals diese Studienrichtung eingeschlagen haben oder Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre studiert haben, sind dann in große Unternehmen gegangen oder in große Verwaltungen. Bei mir war es ja so, der Einstieg ins Berufsleben, da war erstmal sehr schwer. Ich habe 180 Bewerbungen geschrieben nach Abschluss meines Studiums. Und was eigentlich damals wirklich für mich ja teilweise schon tragisch schien, dass so die Botschaft von Unternehmen kam, ich sei überqualifiziert. Mhm. Und dann war es eigentlich der Strohhalm, dass ich mein Hobby, den Fußball, zum Beruf machen konnte. Ich war dann 7 Jahre Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit im Fußball-Landesverband Brandenburg und habe dann die Chance bekommen, Geschäftsführer zu werden. Konnte dann natürlich auch von diesen Erfahrungen aus dem Studium dann auch profitieren. Aber das war schon auch eine Richtung, die so vorher nicht absehbar war.
Wie viel Leidenschaft hattest du vorher schon für das Thema Fußball?
Ganz große. ich stamme ja aus Senftenberg. Da ist auch mein Heimatverein nach wie vor. FSV Glückauf Brieske-Senftenberg, früher Aktivist, also auch ein Traditionsverein, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert hat. Und ich bin schon als Kind gerne zu den Spielen gegangen, damals in der DDR-Liga. Das war die zweithöchste Spielklasse in der DDR. Viele Zuschauer, tolle Begegnungen, auch teilweise gegen Oberligamannschaften. Also das hat mich immer schon fasziniert. Und bin dann auch Mitglied zunächst in einem anderen Verein geworden in Senftenberg, später dann auch in Brieske. Und dadurch habe ich irgendwie so auch diesen Virus vom Fußball irgendwo mitbekommen. Und ja, das dann beruflich umsetzen zu können, das war einerseits nicht geplant, aber andererseits dann eben auch zu der Zeit wirklich ein Glücksfall.
Jetzt hast du uns ein paar Requisiten mitgebracht. Also was ist hier aus Brieske dabei?
Aus Brieske ist der Schal.
Ach so, der Fanschal? Okay.
Genau, und die Ehrenurkunde. Also ich bin mittlerweile Ehrenmitglied geworden, habe mich auch darüber sehr gefreut, aber auch geschmunzelt, weil eigentlich bekommt man solche Auszeichnungen in höherem Alter und mit 46 Ehrenmitglied zu werden, hat mich aber wirklich sehr gefreut, weil ich auch eine sehr intensive Zeit in dem Verein hatte und damals auch mitgeholfen habe, dass der Verein auch eine schwere Krise überwunden hat. Ja, das sind die Requisiten aus Brieske. Das Trikot der Nationalmannschaft, das durfte ich selber nicht tragen, weil so guter Spieler war ich nicht.
Woran lag's?
Wahrscheinlich, weil ich mich mehr auf die Schule konzentriert habe. Nein, also Spaß beiseite, das war das Abschiedsgeschenk des DFB zu meinem Ausscheiden als Geschäftsführer vom Fußball-Landesverband, so wie das allen ausscheidenden Geschäftsführern dann geschenkt wird.
Ja. Wie sah denn so dein Tagesablauf aus?
Ja, sehr abwechslungsreich. Also im Prinzip war ich ja als Geschäftsführer zusammen mit den Mitarbeitern. Insgesamt waren wir zu der Zeit 18 Mitarbeiter noch im Hauptamt, verantwortlich, den Spielbetrieb zu organisieren, Qualifizierungsmaßnahmen durchzuführen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Sponsoren zu gewinnen und zu pflegen, Veranstaltungen zu organisieren. Also sehr, sehr vielseitig. Und ich glaube, dass man das als Außenstehender gar nicht so mitbekommt, was auch so an Aufgaben in so einem Landesverband zu bewältigen ist. Aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe das wirklich auch sehr gerne umgesetzt.
Ich habe zumindest früher Fußball immer nur gesehen, wenn WM war oder EM. Aber seitdem ich das Buch gelesen habe, Foulspiel von, jetzt muss ich schauen, A. Noah, das ist ein Pseudonym, habe ich eine ganz andere Meinung dazu. Also er beschreibt ganz extrem Wettskandale und Korruption, selbst bis runter in die kleinen liegen. Und das ist schon krass, was man da zu lesen bekommt. Ich glaube, das Buch ist schon gar nicht mehr zu kriegen. Wie hast du das erlebt? Hast du sowas auch erlebt? Bist du mal bestochen worden oder hast du irgendwelche Mauscheleien mitbekommen?
Also zum Glück nicht. Und ich muss auch sagen, dass wir ja in einem Bereich tätig waren, wo wirklich der Volkssport mehr oder weniger im Mittelpunkt steht. Also Amateurfußball oder allenfalls semiprofessioneller Fußball, der im Landesverband organisiert wurde. Das ist mir auch wichtig zu sagen. Ich weiß, dass es auch solche Erscheinungen gibt. Das ist auch aus meiner Sicht auch natürlich nur zu verurteilen. Aber wir haben natürlich in einer ganz großen Mehrheit in den Vereinen ehrenamtliche Mitarbeiter. Menschen, die wirklich am Gemeinwohl auch orientiert sind, die das Vereinsleben pflegen wollen, wo der Spaß am Fußball noch im Mittelpunkt steht. Ich weiß, dass Fußball auch insgesamt, wenn man sich die Sportlandschaft anschaut, natürlich schon eine Sportart ist, weil sie eben Massen anzieht, weil sie viele Mitglieder hat, die natürlich auch schon gegenüber anderen Sportarten besser gestellt ist. Das weiß ich. Ich erinnere mich an viele Tagungen auch beim Landessportbund, wenn die Vertreter anderer Sportarten mit am Tisch saßen. Dann habe ich meistens gar nicht viel zu den Problemen gesagt, die in den anderen Sportarten waren, weil da ging es wirklich um existenzielle Sachen. So ist es im Fußball nicht, sondern da ist natürlich schon eine größere Unterstützung vorhanden und da können die Verbände und die einzelnen Vereine schon besser wirtschaften als in anderen Sportarten. Aber wenn man diese Erscheinungen sich dann anschaut, dann ist mir schon wichtig zu sagen, dass also wirklich in vielen Vereinen eine sehr ehrliche, anständige Arbeit geleistet wird. Und da hat es dann auch Spaß gemacht, durchs Land zu fahren, Vereine zu besuchen und dann auch einen Austausch zu pflegen.
Wie sieht es denn aus mit dem Nachwuchs im Fußball?
Ja, also grundsätzlich auch hier wieder der Vergleich zu anderen Sportarten natürlich wesentlich besser, weil Fußball wird nach wie vor gerne gespielt. Aber man weiß auch, dass natürlich insgesamt wesentlich mehr Möglichkeiten heute auch vorhanden sind, die Freizeit zu gestalten. Als ich noch Kind oder Jugendlicher war, ja, da gab es eben Fußball, da gab es vielleicht auch noch andere Sportarten, aber alleine was heute in den sozialen Medien an Möglichkeiten besteht oder überhaupt an anderen Freizeitangeboten, da hat auch der Fußball mit einer Herausforderung zu tun, sich dann auch immer wieder genügend Nachwuchs zu organisieren.
Wenn man beim Profifußball sich die Gehälter anschaut, die Fußballer so kriegen, dann schlackern einem die Ohren und viele sind stinksauer. Wie beobachtest du das?
Ja, ich glaube, man muss da schon aufpassen. Man merkt es auch, dass die Menschen da sensibler werden. Es ist noch gar nicht so lange her. Da war zum Beispiel auch jedes Länderspiel des DFB ausverkauft. Das ist heute auch nicht mehr ein Selbstläufer, sondern ich glaube schon, dass man dort aufpassen muss, dass man nicht überzieht. Und ja, darauf gilt es sich natürlich einzustellen.
Wenn bei den Profis so viel Geld bezahlt wird, wie sieht es denn dann aus in den kleinen Vereinen mit den Übungsleitern, mit den Funktionären? Kriegen die wenigstens auch mal ein bisschen Finanzspritzen?
Ich glaube, dass viele noch Geld mitbringen, dass sie ihr Hobby dann auch ausüben können. Ich sag mal, in den Spielklassen, die ich als semi-professionell bezeichnet habe, ist es schon so, dass da auch Gelder zur Verfügung stehen und auch Sponsoren, die Arbeit unterstützen. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, auch mal darauf hinzuweisen, dass neben dem Fußball eigentlich die Hauptsache ja die berufliche Entwicklung ist oder das Studium. Das ist so etwas, wo ich mich jetzt auch engagiere, mal zu schauen, dass man Vereine unterstützen kann, also auch Spieler an den Verein zu binden, indem man ihnen eine gute berufliche Perspektive verschafft. Mhm. Weil Geld kann dann nicht die Hauptsache sein, nicht in den Spielklassen, von denen wir sprechen, in denen ich jahrelang also auch tätig war.
Ich kann mir vorstellen, wenn man einen guten Spieler hat in so einem kleinen Verein, dann wird der mit Geld natürlich weggelockt zu den großen Vereinen, oder? Und dann steht der kleine Verein wieder da und kommt nicht in der Tabelle nach oben.
Das ist teilweise so. Man versucht dort Ausgleichsmöglichkeiten zu schaffen, dass zum Beispiel die Profivereine bestimmte Abgaben zahlen an die Amateurvereine, wenn sie jetzt Spieler ausbilden, die dann in der Bundesliga spielen. Oder dass der DFB zum Beispiel Vereine unterstützt, die jetzt Junioren-Nationalspieler ausbilden. Also da versucht man schon, Regularien zu finden. Aber es ist klar, im Endeffekt wünscht sich jeder, dass dann noch mehr auch an der Basis ankommt.
Was ist denn für dich ein guter Fußballspieler? Also jetzt im Moment, die gerade aktiv sind.
Oh. Früher hatte ich da so meine Idole, muss ich sagen. Heute ist es natürlich so, deshalb kann ich die Frage jetzt gar nicht so einfach beantworten, dass ich eben feststelle, es ist schon ein bisschen traurig, dass so Vereinsbindung nicht mehr so die Rolle spielt, wie das so in unserer Jugendzeit war. Und bin ich ja auch noch nicht so alt, aber ich denke schon dran zurück, dass es eben früher, wenn ich jetzt mal unsere neue Heimat nehme, in Dixi Dörner zum Beispiel, der hat immer in Dresden gespielt. Das war gar nicht vorstellbar, dass der woanders spielt. Oder selbst in den großen Bundesliga-Vereinen. Ja, in Karl-Heinz Rummenigge, der hat eben in der Bundesliga immer nur in München gespielt. Irgendwann ist er ins Ausland gegangen. Aber das, was heute doch zunehmend zu beobachten ist, dass Spieler dann auch den Verein wechseln. Ja, das finde ich nicht so schön, muss ich ehrlich so sagen.
Apropos Wechseln. Du hast ja nach 19 Jahren auch gesagt, so, Schluss mit Fußball, egal wie viel Geld ihr mir zahlt, ich habe keinen Bock mehr. Warum?
Ja, es waren einfach Entwicklungen, die ich auch nicht für ungewöhnlich halte, aber die letztendlich wieder etwas mit dem Thema zu tun haben, was wir schon angesprochen haben, auch persönliche Herausforderungen, die mir das Leben gestellt hatte. Die waren sowohl im privaten Bereich als auch im beruflichen, sodass ich für mich entschieden habe, ich möchte dann nach mehr als 19 Jahren mich einfach nochmal neu orientieren. Es war so, ich hatte meine Frau kennengelernt. Sie ist aus der Region Dresden und Dresden ist seit jeher die Stadt meines Herzens. Und dann war zum einen klar, ich möchte zu ihr, ich möchte in die Region, in die es mich schon seit jeher gerne gezogen hat. Und es war einfach so, ich wollte von den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ob privat oder beruflich, anderen Menschen etwas vermitteln. Und habe dann langfristig mich darauf vorbereitet, in die Selbstständigkeit zu gehen. Habe nochmal eine Zusatzausbildung absolviert zum Personal- und Business Coach und habe mich dann im letzten Jahr selbstständig gemacht.
Gut, das eine ist die Frau, die Liebe, wo es sich nach Dresden gezogen hat. Okay, das andere ist aber auch im Buch nachzulesen. Familiär gab es halt einen Schicksalsschlag, wo du wahrscheinlich dir dann an der Stelle gesagt hast, wozu bin ich eigentlich geboren, was ist mein Sinn oder meine Berufung hier im Leben? Was war das?
Ja, also es war mit Sicherheit der Tod meiner Mutter 2013, nach jahrelanger schwerer Krebserkrankung. Und das war so, glaube ich, für mich die Initialzündung, einfach nochmal alles neu zu überdenken. Was ist für mich im Leben wichtig? Wozu bin ich geboren? Was möchte ich gerne leisten? Und da habe ich viel aufgearbeitet. Ich hatte auch körperlich so einigen Ballast. Habe mal mehr als 100 Kilo gewogen. Habe mich davon gelöst, von 20 Kilo. Also jetzt fühle ich mich damit also auch körperlich sehr wohl. Habe viel mich mit mir selbst beschäftigt. Und dann war klar, dass ich also nicht nur privat wieder glücklich sein möchte, sondern auch beruflich das tun möchte, was mir im Endeffekt mein Herz gesagt hat.
Du hast geschrieben, deine Mutter ist mit 65 gestorben, viel zu früh. Ja. Und eigentlich wart ihr eine tolle Familie, ein schöner Zusammenhalt. Und man sagt ja gerade auf der spirituellen Ebene, wenn man so schwer krank wird, dann hat das auch sehr viel mit der Seele zu tun oder mit dem, was innerlich in einem steckt. Was hast du da für dich herausgefunden oder für den Umgang in eurer Familie?
Also für mich ist die Antwort gewesen, dass meine Mutter seelische Konflikte hatte, die sie selbst nicht aufarbeiten konnte, warum sie dann so schwer erkrankt ist und letztendlich auch daran verstorben ist. Und ich habe dann also für mich selbst auch herausgefunden, dass ich eben auch so meine Themen hatte. Ich habe lange alleine gelebt, ich hatte auch eine unglückliche Beziehung und das war zum Beispiel so ein Thema, wo ich auch gemerkt habe, wie wichtig die Familie ist. Ja, ich stand dann eben auch da, zu der Zeit, als meine Mutter verstorben war. Meine Oma, also ihre Mutter, hat ja ihre Tochter überlebt. Ja, das war für mich dann auch schwierig, als sie auch noch krank wurde. Für meinen Vater war es auch eine große Herausforderung, damals diese Situation. Und da merkt man eben, wie wichtig es ist, eine eigene Familie zu haben, die glücklich ist. Und da habe ich dann für mich also auch so einiges geklärt.
Was hat deine Mutter dir mit auf den Weg gegeben zu Lebzeiten?
Ja, ich weiß, ich habe diesen Satz geschrieben, dass ich immer gesagt habe, wenn ich mal Rentner bin, dann werde ich groß verreisen und mir mein Traumauto kaufen. Und dann hat sie immer zu mir gesagt, lebe im Jetzt. Und nachdem sie verstorben war, war mir das erst recht bewusst, was sie mir immer sagen wollte.
Jetzt ist die Erkenntnis das eine, aber die Umsetzung, die ist ja ziemlich schwer. Das ist wie bei Münchhausen, der sich selber an den Haaren am Schopf aus dem Schlamm zieht, schaffen ja die wenigsten. Wie hast du das geschafft? 100 Kilo zu wiegen, das ist ja auch ein Lebensgefühl, was einen nach unten zieht, nicht nur durch die Erdanziehung. Mhm. Wie hast du das gemeistert?
Ich habe damals eine Stoffwechselkur absolviert. Also es war eine ziemlich radikale Diät, die allerdings begleitet wurde mit verschiedenen Nährstoffen, sodass der Körper dadurch ausreichend versorgt war. Ich habe dann die Ernährung auch etwas umgestellt. Also ich esse jetzt bewusster.
Was heißt denn das? Mehr weglassen oder?
So viel, dass ich satt bin. Nichts Überflüssiges essen. Wobei ich mir eine Schwäche immer gönne, die heißt Kakao. Das schaffe ich irgendwie nicht, das wegzulassen. Aber es ist auch nicht schlimm, weil auf der anderen Seite habe ich auch wieder mit Sport begonnen. Mhm. Und das war lange Zeit eben nicht der Fall. Und jetzt gehe ich zweimal in der Woche joggen. Es tut mir unheimlich gut. Ich brauche das auch, um dann immer mal wieder den Kopf frei zu bekommen. Und somit halte ich auch mein Gewicht und das freut mich.
Ja, alles schön und gut in der Theorie. Es gibt bestimmt viele, die sagen, oh, Stoffwechseldiät und Sport machen. Aber irgendwo muss es ja einen Impuls geben, dass jemand sagt, Junge, mach was. Manchmal ist es der Arzt, der sagt, wenn du so weiterlebst, dann lebst du nicht mehr lange. Gab es bei dir so einen Auslöser? Also, dass du wirklich gesagt hast, jetzt mache ich Sport und jetzt stelle ich die Ernährung um?
Das kam schon auch aus dem Umfeld. Und ich habe eben für mich selbst damals so in dieser Phase entdeckt, ich möchte im wahrsten Sinne des Wortes Ballast abwerfen. Und der war seelisch und der war körperlich. Und dann, also wenn ich mir was vornehme, dann bin ich auch konsequent. Also ich bin da schon zielstrebig und ehrgeizig und dann habe ich das durchgezogen. So schwer das auch manchmal war, wenn meine Kollegen am Mittagstisch die Teller voll hatten und ich saß dann dort mit Gemüse. Das war zu der Zeit schon schwer, aber ich wusste, dass ich das Ziel schaffen möchte und deshalb freue ich mich auch, dass das gelungen ist.
Was würdest du denn Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht auf der Couch sitzen oder sagen, oh nee, ist nichts für mich, dass sie vielleicht doch motiviert werden, das zu machen?
Ja, ich glaube schon, dass man das Ziel braucht und jeder hat vielleicht auch so seinen eigenen Weg wieder. Bei mir ist es eben dann auch das Laufen geworden. Jeder hat vielleicht andere Sportarten, die er dann auch betreiben möchte und da muss jeder sehen, was zu ihm passt.
Und setzt man sich dann ein großes Ziel? Und wie setzt man sich das? Hängt man sich schon das Kleid in der Größe 36 hin oder wie sieht das aus?
Ich habe, glaube ich, diese 20 Kilo nicht unbedingt so als Ziel gehabt. Ich wollte einfach nach und nach abnehmen. Und dann ist das so gut gelungen. Und dann habe ich mir auch wirklich zu der Zeit alles Mögliche an Süßigkeiten versagt oder anderen Lebensmitteln, die nicht so gesund sind. Und dadurch hat das dann geklappt. Und zwischendurch waren sogar noch ein paar Kilo mehr, die ich verloren hatte. Und dann hieß es schon aus meinem Umfeld, na, jetzt ist aber gut. Und dann habe ich mich da so eingepekelt, dass ich mich heute einfach wohlfühle.
Das Schwierige ist ja dann, das Gewicht zu halten und nicht wieder rückfällig zu werden. Wie gelingt dir das?
Ja, also im Prinzip wirklich so essen, dass ich satt bin, ohne unnötige Nachschläge und eben regelmäßig Sport zu treiben. Ich habe festgestellt, dass das reicht. Also ich mache da jetzt wirklich nichts Außergewöhnliches.
Manchmal bewirkt ja auch die Liebe wahre Wunder.
Ja.
Hast du deine Frau kennengelernt mit dem Übergewicht oder erst danach?
Danach. Ich hätte mir nie getraut, glaube ich, vorher sie anzusprechen.
Okay.
Ja.
Eure Begegnung ist ja auch total romantisch und schön. Und so kommen wir eigentlich ohne weiteres auf deine Leidenschaft, die Dampfschifffahrt. Denn dort hast du deine Frau kennengelernt. Erzähl doch mal, wie das war.
Ja, also hier steht ja der Dampfer Pillnitz als Modell. Das ist mein Lieblingsdampfer auf der Elbe. Und es war das Dampfschifffest am 20. August 2016, als wieder die Dampferparade stattfand. Und meine jetzigen Schwiegereltern hatten für den Dampfer zwei Karten. Meine jetzige Frau, Sandra, wollte sie eigentlich nur hinbringen, damit sie nicht alleine fahren müssen oder mit dem Zug. Und hätte dann während der Parade eigentlich das Stadtfest besucht. Und wir waren ja schon auf dem Dampfer, zusammen mit der Besatzung haben wir immer geschaut, da sitzt noch eine junge Frau draußen, wieso steigt sie nicht auf? Ja, irgendwann stieg sie auf, weil es hatte noch ein Fahrgast eine Karte übrig und hat sie ihr zum halben Preis verkauft. Dann war bei mir noch Platz und an dem Abend habe ich gewusst, das ist sie.
Ja, das sind ja so diese Gefühle im ersten Moment. Aber ich meine, was hat dich so sicher gemacht, dass das jetzt die Frau fürs Leben ist? Denn ihr habt ja, glaube ich, irgendwie noch im gleichen Jahr oder nicht mal ein Jahr später schon geheiratet.
Ja, es war wirklich so Eingebung. Also wir haben uns so super verstanden schon an dem Abend. Total offen und ehrlich miteinander gesprochen. Es hat Spaß gemacht. Es war auch romantisch, weil es gab ein Feuerwerk dann zum Abschluss der Parade. Und ja, ich habe es irgendwie gewusst, auch als ich das erste Mal mit ihr nach Großröhrsdorf gefahren bin, in den Ort, in dem ich vorher, glaube ich, noch nie war. Und ausgerechnet, als wir vor ihr Haus fuhren, lief dann noch im Autoradio, du bist mein Zuhause. Und da habe ich zu ihr gesagt, hörst du, wo wir hinfahren? Wir fahren nach Hause. Und sie sagt zu mir, du weißt ja noch gar nicht, ob es dir bei mir gefallen wird. Und da habe ich gesagt, doch, ich spüre das. Und ja, wir haben uns dann Silvester verlobt. Und tatsächlich 51 Wochen später, also nicht mal ein Jahr nach unserem Kennenlernen, haben wir geheiratet und wohnen jetzt zusammen. Und ja, ist einfach nur schön.
Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen?
Seit Spätsommer 2016.
Okay, das ist ja noch nicht so lange. Also das ist ja noch so die Anfangsphase. Du hast im Prinzip alles aufgegeben für sie, oder?
Es war zu der Zeit ja noch so, dass ich beim Verband gearbeitet habe, hatte noch meine Wohnung in Senftenberg und die habe ich dann im letzten Jahr aufgelöst. Hatte ja dann auch meine Anstellung gekündigt und dann mein Büro in Dresden eröffnet. Und so ist das nach und nach dazu gekommen, dass wir jetzt alles zusammenlegen. Und ich muss aber immer wieder sagen, es gab noch nicht einmal irgendeine Situation, wo ich Zweifel gehabt hätte oder dass irgendetwas für mich nicht stimmig gewesen wäre. Also das ist einfach nur ein ganz, ganz wunderbares Glücksgefühl.
Jetzt bist du ein Typ, das schreibst du in deinem Buch, der vorher mit Beziehungen überhaupt nichts am Hut hatte. Ja? Beziehungen hat was mit Ziehen zu tun. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, jetzt das Leben völlig anders zu gestalten und jetzt mal den Sprung ins kalte Wasser und auch ein völlig neues Lebensumfeld anzugehen?
Das war genau das Thema, was ich für mich selber mal so aufgearbeitet habe. Ich habe es ja tatsächlich geschrieben. Ich habe in dem Wort Beziehung wirklich immer so dieses Wort Ziehen gesehen, weil das so Erfahrungen waren, die ich so hatte. Da hat man ja immer sehr viel eigene Anteile und man bekommt ja dann auch im Leben manchmal Dinge gespiegelt, die man vorher nicht so wahrhaben möchte. Und irgendwann konnte ich es auch nicht mehr hören, wenn dann immer wieder gesagt wurde, ja, du bist ein netter Kerl, wieso bist du noch alleine? Oder dann gab es so die klugen Ratschläge, ich müsste mal was anderes machen als Dampfer fahren, weil dort würde ich nie eine Frau kennenlernen. Und was ist dann passiert? Ja? Also ich bin mir schon auf der einen Seite treu geblieben und auf der anderen Seite habe ich eben so innere Konflikte für mich mal aufgelöst. Also da gab es mit Sicherheit Bindungsängste bei mir. Da gab es Gedanken, wo ich heute nur drüber schmunzle, die mich dann jahrelang daran gehindert haben, dann also auch eine glückliche Beziehung zu leben.
Du gibst ja jetzt deine Erfahrung weiter, auch was Beziehungen betrifft, Menschen, wo es halt nicht funktioniert. Was machen denn die meisten Menschen falsch in ihrer Beziehung?
Eine gute Frage. Ich glaube, dass der Schlüssel immer wieder, so simpel das jetzt klingen mag, ist ja immer wieder das Thema Liebe. Dass man sich selbst so nimmt, wie man ist, dass man auch dazu steht, wie man ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, authentisch zu sein. Jeder hat von uns irgendwelche Seiten, man könnte jetzt sagen Schattenseiten oder das Kellerkind, was irgendwie so nicht gelebt wird, die dann verhindern, dass man vielleicht sich tatsächlich auch in einer Beziehung so gibt, wie man eigentlich ist. Alles selbst erlebt, alles wirklich auch erfahren. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, also auch bestimmte Sachen für sich zu klären, auch Dinge aus der Vergangenheit abzuschließen, um wirklich frei zu sein.
Das machen ja die wenigsten, also viele stürzen sich ja sofort in die nächste Beziehung. Wenn die eine kaputt geht, dann kommt sofort nicht diese Pause, die man sich vielleicht mal geben sollte, um die Baustellen vielleicht mal zu bearbeiten oder vielleicht mal zu einem Berater zu gehen. Nein, man stürzt sich in das nächste Abenteuer und wundert sich, dass man die Bauplätze mitnimmt und nach 1-2 Jahren wieder an dem gleichen Punkt steht. Wie kann man denn das lösen oder wie kriegt man den Leuten, wie kann man denen helfen?
Man kann gut helfen, wenn man sich wirklich mal solche Dinge bewusst macht. Das hat doch nichts unbedingt damit was zu tun, wie jetzt vielleicht manche Menschen denken, man müsste jetzt tief in der Kindheit nochmal irgendwie herumgraben oder so. Das ist gar nicht unbedingt notwendig. Und dass man einfach mal versucht, zum Beispiel so bestimmte Glaubenssätze, die vielleicht so irgendwo in einem schlummern, hat vielleicht zum Beispiel viel mit Unfreiheit oder solchen Sachen zu tun, warum Menschen dann sich nicht binden möchten oder irgendwie dann nicht glücklich werden. Das kann man alles über einfach mal gute Gespräche, vielleicht auch Einbindung von Energiearbeit und solchen Dingen lösen. Und ja, es ist dann einfach auch wirklich das Gefühl, was man immer wieder sprechen lassen sollte, so wie ich das beschrieben habe. Also wenn man irgendwie merkt, dass, egal ob das jetzt um private Beziehungen geht oder andere Themen, da gibt es eine innere Stimme, die dir sagt, mach's nicht oder das ist nicht gut. Wie oft überhören wir das trotzdem vielleicht? Ja, man will dann vielleicht auch manchmal Dinge erzwingen. Und auch das sind ja so Erfahrungen gewesen, die ich hatte. Neben diesen klugen Ratschlägen, wie ich sie erst gesagt habe, die ich so bekommen habe in der Vergangenheit, hieß es ja auch oft, ja, wenn du nicht suchst, dann findest du deine Frau. Man will es ja lange nicht glauben. Und dann war es so. Wir sind wirklich an dem Tag uns begegnet, ohne dass wir eine Partnerschaft gesucht haben. Ich wollte Dampfer fahren und meine Frau wollte eigentlich mitfahren. Und dann ist es passiert. Ja.
Ich habe jetzt diese Woche gerade bei Facebook so eine Mitteilung gesehen. Da war die Frage, welcher Beziehungstyp bist du? Und da gab es drei Vorgaben. Der Autonome, also der sein Leben im Griff hat und selbstständig ist. Der Abhängige, der sich abhängig macht in einer Beziehung, alles aufgibt und dann nur noch auf den Partner fokussiert ist. Und der immer nur hilft, der immer dem anderen den alles freiräumt und unterstützt und so. Dann überlegt ja jeder, welcher Typ bin ich? Und irgendwie hat man die Erfahrung gemacht, man ist jeder Typ im Laufe des Lebens immer mal. Mal ist man abhängig oder macht sich abhängig von jemandem. Oder der Autonome wird abhängig gemacht durch Nähe, Distanz. Das ist doch eigentlich wie verhext, oder? Ja. Wie soll man da den Passenden finden?
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass wirklich der Schlüssel ist, selbst frei zu sein. Wie man so schön sagt, selbst mit sich 24 Stunden am Tag verbringen zu können, sich so anzunehmen, wie man ist. Und dann passiert es, glaube ich, dann, wenn man wirklich nicht.
Aber das ist doch total schwierig. Mir hat mal ein Schamane hat mir gesagt, setz dich jeden Tag eine Viertelstunde nackig vor den Spiegel. Mach das 4 Wochen lang, danach liebst du dich selbst.
Okay.
Ich habe es einmal gemacht, ich fand das doof.
Ja, dann war es vielleicht nicht der richtige Ratschlag.
Ja, welche Ratschläge hättest du zur Selbstliebe?
Ich glaube, dass es wirklich viel mit Bewusstwerdung zu tun hat. Auch hier wieder, wozu bin ich geboren, wer bin ich eigentlich, was wünsche ich mir vom Leben? Und ich glaube, dass es, also erstens habe ich mal gelernt, Ratschläge sind Schläge, die verteilt man ja nicht gerne. Und es ist wirklich so, dass man, glaube ich, sehr individuell dann auch mal mit den Menschen spricht. Was gibt es da vielleicht so an Themen, die da irgendwo noch verborgen sind? Manchmal hat es tatsächlich was mit familiären Dingen zu tun, dass man irgendwelche Muster übernimmt oder irgendwelche, in Anführungszeichen, Traditionen weiterlebt. Das ist auch nicht immer so einfach zu sehen oder man wird sich dessen nicht immer gleich bewusst. Und ansonsten kann es eben Erfahrungen geben im Leben, die man einfach mal besprechen sollte. Und dann kommt man vielleicht drauf, was einen da irgendwo unbewusst behindert hat.
Wie bringst du Menschen wieder auf Kurs? Also vielleicht kannst du uns mal ein Beispiel nennen, was für Leute zu dir kommen und wie du denen hilfst?
Also es ist tatsächlich so, wenn jetzt Menschen zu mir kommen, habe ich ja so diese Metapher wieder auf Kurs als Sinnbild, wieder das Thema Schifffahrt und Lebensreise. Das heißt, für mich ist das ganze Thema immer mit Beziehungen verbunden. So, dass eine Beziehung erstmal anfangen muss. Die beginnt wieder bei mir selbst, bevor ich sie mit anderen Menschen glücklich führen kann. Ich habe dann das Thema irgendwann im Laufe der Zeit vielleicht, dass ich Herausforderungen zu bewältigen habe, die auch irgendwo auf die Beziehung dann auch ausstrahlen. Ob das eine schwere Krankheit in der Familie ist, ob das berufliche Probleme sind, wie man damit umgehen kann. Bis hin, dass eine Beziehung irgendwann endet. Entweder durch Trennung oder im schlimmsten Fall durch Tod. Und diesen Weg zu begleiten, Menschen zu helfen, dann auch wieder auf Kurs zu gelangen, wenn sie alleine mal nicht weiter wissen, das ist ja so das, was ich mir als Metapher dann auch so überlegt habe, zusammen mit der Agentur in Dresden, mit der ich dann mein Firmenkonzept dann auch geschrieben habe. Ein ganz klassischer Fall, der häufig jetzt für mich schon auch in den letzten Monaten zu verzeichnen war, hat mit Trauer zu tun. Ja, dass ich also Menschen in Trauersituationen helfe. Ich spreche ja auch bei Trauerfeiern zum Beispiel. Und es ist unheimlich wertvoll, so empfinde ich das, Menschen auch in solchen Phasen helfen zu können, wenn sie völlig überfordert sind, weil dann ein nahestehender Mensch verstorben ist und sie alleine ja irgendwo erstmal nicht weiter wissen und einfach mal jemanden brauchen, der ihnen zuhört, das einfach auch mal so akzeptiert, was sie dann sagen, ob das jetzt immer im engeren Sinne richtig ist oder logisch erscheint. Und einfach mal da zu sein, zuzuhören, richtige Fragen zu stellen, um ihnen dann wieder zu helfen, dann auch Stabilität zu gewinnen. Nicht zu werten, nicht zu urteilen. Ja, das halte ich für ganz wichtig. Ich glaube, dass auch darin so ein Problem liegt, auch in Beziehungen wieder. Dass wir Dinge werten. Warum hast du damals das nicht so oder so gemacht? Ja, weil ich es nicht besser konnte. Aber das ist auch ein langer Prozess, dann einfach mal wertfrei auch Dinge stehen zu lassen oder einfach mal jemanden auch mal aussprechen zu lassen. Und da sich öffnen zu können, das ist natürlich auch so ein Thema. Man braucht dafür auch Menschen, denen man vertraut, denen man dann auch das sagt, was man so auf dem Herzen hat.
Wann und wie hast du festgestellt, dass du das kannst? dass du die Fähigkeit hast, anderen zuzuhören oder sie auch zu coachen?
Das kam eigentlich auch schon so über die Jahre. Zum einen habe ich festgestellt, dass schon in der Vergangenheit immer wieder Menschen, vor allem Frauen, zu mir kamen und wollten einfach mal ihr Herz ausschütten.
Der klassische Frauensteher, der genau. Selber keine findet, oder?
Der war ich. Der war ich und da bin ich sicher auch heute noch. Sonst könnte ich das so nicht machen. Aber es war tatsächlich so. Also irgendwie scheint ja in mir was zu sein, dass man das Gefühl hat, man kann sich bei mir öffnen. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Ich habe aber auch festgestellt, auch in meiner Geschäftsführertätigkeit, war ich wahrscheinlich so von meiner Philosophie schon immer mehr der Coach, als so dieser Cheftyp. Also ich habe immer versucht, Menschen zu überzeugen, ihnen auch Freiräume zu geben, ihre eigenen Wege zu finden, ja, ihre eigenen Lösungen für bestimmte Herausforderungen. Auch da Vertrauen investiert, weil ich einfach glaube, dass da mehr herauskommt, als wenn ich dahinter stehe und nur mit Druck arbeite. Also auch da war schon so in mir die Veranlagung, Menschen einfach Vertrauen mitzugeben, sie dort zu unterstützen, wo sie das benötigen. Und es hat einfach auch viel mit dem Menschenbild zu tun, was ich habe. Ja, ich habe also da ein Menschenbild, was irgendwo viel mit Liebe zu tun hat. Da spielt auch ein bisschen so der Glaube eine Rolle. Ja, ich bin Christ. Das spielt alles mit rein.
Ich habe ein Zitat gefunden von dir. 50% unseres Glücksempfindens liegen in den Genen, 10% im Umfeld und 40% haben wir selbst in der Hand durch unser Denken und unser Handeln. Das heißt, wenn ich denke, ich bin gut und ich bin liebenswert, dann funktioniert das auch.
Das hilft schon viel. Also das sind tatsächlich Erkenntnisse aus der Glücksforschung. Also auch sowas gibt es heutzutage, dass man wirklich festgestellt hat, dass zwar vieles wirklich Veranlagung ist, aber dass wir eben auch viel steuern können. Also ich kann jetzt nicht alles, was mir vielleicht im Leben widerfährt, darauf schieben, dass ich vielleicht eine schlechte Kindheit hatte oder irgendwelche Probleme. Das trägt schon damit bei. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber ich habe, wie gesagt, ja auch selber eine Verantwortung für mein Leben. Und dessen sich bewusst zu werden, das halte ich da schon für wichtig.
Und ein anderes Zitat. Man kann negative Emotionen in positive Momente transformieren. Krankhaften Neid in gesunden Ehrgeiz oder Mut. Wie macht man das?
Auch da, indem man sich bewusst wird, was man selber will. Weil ich habe es auch geschrieben, ich selbst zum Beispiel kenne Neidgefühle nicht so richtig. Also ich habe selber ganz selten, glaube ich, mal in meinem Leben Neid auf jemanden empfunden. Auch schon gar nicht auf materielle Dinge. Sondern ich habe immer irgendwie versucht, für mich selbst herauszufinden, was möchte ich selbst und wie kann ich das erreichen. Weil es hilft mir nicht, wenn ich jetzt auf jemanden neidisch bin, weil der vielleicht glücklich ist oder weil der materiell irgendwas erreicht hat. Sich der eigenen Potenziale bewusst zu werden, das ist das, womit ich ja dann auch arbeite. Und das war immer schon irgendwo in mir drin. Also ich kenne sowas glücklicherweise so gut wie gar nicht, solche Gefühle zu haben.
Warum sind Menschen neidisch oder missgünstig?
Ich glaube, dass es dann schon damit was zu tun hat, wenn man vielleicht selber nicht sieht, wie kann man das erreichen, was man sich eigentlich wünscht. Wie gesagt, das kann ein privates Glück sein, dass ich sage, auch hier, da ist ein glückliches Pärchen, wieso habe ich das nicht? Und dann kann ich mich ja bemitleiden und ich kann aber auch sagen, okay, ich arbeite an mir. Und genauso ist es also auch, wenn es jetzt zum Beispiel um materielle Dinge geht.
Okay, Umgang mit Kritik und Streiten, das kommt auch bei dir vor in deinem Business, was du jetzt machst. Richtig streiten, ich glaube, das können auch die wenigsten, gerade im Arbeitsfeld. Was ist denn meistens der Auslöser für Streit?
Oftmals sind es Wertekonflikte und dass man sich einfach nicht so behandelt fühlt, wie man sich das wünscht. Das, im Prinzip läuft das ja oft auf der persönlichen Ebene ab. Und man kann das bis zu einem bestimmten Grad dann auch versuchen, sozusagen zu heilen, indem man zum Beispiel die beiden Streitparteien an einen Tisch bekommt und mit ihnen, darauf zielt, glaube ich, die Frage, zum Beispiel eine Mediation macht. Dass man sagt, okay, man hat eine neutrale Rolle oder eine allparteiliche Funktion, dass man einfach mal beide Seiten zu Wort kommen lässt und dann ihnen die Möglichkeit gibt, für sich selbst eine Lösung zu finden, mit der beide letztendlich gut leben können. Und das ist eine zusätzliche Ausbildung, die ich jetzt im Herbst noch absolviert habe, um diese auch anbieten zu können.
Streiten. Wie ist das bei uns in der Gesellschaft? Ich habe das Gefühl, viele Menschen, die nehmen so einen Streit auch als Auslöser, um irgendwie Endorphine zu kriegen. Ich habe mal irgendwo gelesen, wenn sich ein Paar nicht mehr liebt, dann streitet sich's, weil es die gleichen Emotionen ausschüttet, wie als wenn sie jetzt ins Bett gehen würden zusammen. Ist das so?
Ja. Es sind ja auch manchmal, wie man so schön sagt, Stellvertreterfunktionen, die da eine Rolle spielen. Ich habe eigentlich ein Thema, was ich aber irgendwie nicht lösen kann, meinetwegen auf Arbeit. Und dann trage ich das mit, was ich erst schon sagte, mit in die Beziehung. Mhm. Und dann streite ich vielleicht mit meiner Frau über, ich sag mal, eigentlich in der Regel dann Nichtigkeiten, nur weil ich irgendwo Recht bekommen möchte. Ich glaube, dass das wirklich so ein Problem ist, dass man eigentlich dann nicht immer an die Ursache kommt, weil man es irgendwie anders nicht schafft und dann trägt man das auf einer anderen Ebene aus.
Ich denke, viele Menschen haben auch ein Problem mit Wertschätzung, mit nicht gesehen werden in der Partnerschaft, im Berufsleben oder in ihrem im Umfeld, wo sie wohnen und leben. Wie kann man denn das lösen? Ich finde, das ist extrem, hat extrem zugenommen in unserer Gesellschaft.
Das ist das, was ich erst schon kurz gesagt habe, dass eigentlich die Ursache oftmals daran zu sehen ist, dass man sich selber nicht angenommen fühlt, ob das auf Arbeit ist, ja, dass man nicht die Wertschätzung erfährt, die man sich gerade wünscht. Vielleicht dann auch in einer Partnerschaft. Und dann sucht sich dieses Problem irgendwo ein Ventil. Und dann streite ich eben nicht mehr sachlich, sondern dann werde ich vielleicht persönlich. Und das Ganze kann eskalieren. Also es gibt ja richtige Eskalationsstufen, wenn man einen Konflikt nicht löst, wohin das führen kann. Mhm. Irgendwann führt es daran, dass die Beteiligten beide dann irgendwo untergehen. Und deshalb gibt es schon Möglichkeiten, dann auch rechtzeitig da noch einzugreifen. Aber es liegt natürlich immer an den Beteiligten selbst, ob sie bereit sind. Mhm. Weil es heißt ja dann im Endeffekt auch, von bestimmten Positionen abzurücken, dem anderen entgegenzukommen. Und das ist auch wieder so interessant. Ich habe das schon gemerkt, eben auch in anderen Fällen in der Vergangenheit, dass ich mich immer gut in beide Seiten hineinversetzen kann. Mhm. Und da gibt es ja dann so diese Aussage, ja, irgendwo haben beide ein Stück weit recht. Ja, wenn es so Konflikte gibt, es gibt nicht nur einen Schuldigen. Jeder hat so seinen Anteil. Und da dann aber da irgendwo mit dazu beizutragen, dass sich das löst, indem beide sagen, okay, sie können bestimmte Positionen behalten, aber geben auch irgendwo was ab, damit der ganze Konflikt sich löst und beide wieder zufrieden sind. Das ist letztendlich dann der Weg.
Wie groß ist denn die Rolle des Egos bei beiden?
Na, das ist dann im Prinzip das Problem. Und ich hab ja eigentlich auch jahrelang mich, glaube ich, mit dem Thema beschäftigt, weil ich eben festgestellt habe, das Ego
steht einem im Weg, oder?
Scheint gerade in der heutigen Zeit das große Problem zu sein. Aber auch da habe ich mich mal so ein bisschen mit befasst und ich habe das auch mal kurz im Buch notiert, wenn man es mal ganz spirituell, würdest du jetzt vielleicht sagen, oder eben mal hinterfragt, dann ist Ego eigentlich nichts anderes als Angst. Mhm. Und Angst ist der große Gegenspieler der Liebe wieder. Jetzt könnte man also darüber schon wieder philosophieren, ja. Herz und Verstand. Und
willst du mit der Liebe gehen oder mit der Angst?
Genau.
Kannst dich entscheiden.
Mhm. Wenn man sich dessen bewusst wird, dass eben in unserer Gesellschaft eben die Angst eine ganz große Rolle spielt, dann kann man vielleicht auch Konflikte ein bisschen anders betrachten. Auch versuchen, sich da nicht reinzubegeben, wenn man gar nicht beteiligt ist. Auch das war so ein Problem für mich selbst. Mhm. Wir hatten erst das Stichwort Helfer. Genau der war ich auch jahrelang. Und dann begibt man sich manchmal in Situationen, die für einen selber nicht gut sind. Mhm. Und es hat viel mit Angst zu tun. Also auch das Thema Ellenbogengesellschaft. Ellenbogen sind eigentlich kein anderer Ausdruck als Angst, weil auf Angst reagiere ich entweder mit Flucht oder mit Kampf. Und wenn ich die Ellenbogen ausfahre, dann kämpfe ich eben. Das ist eigentlich die relativ simple Erklärung dahinter.
Das alles gibst du weiter in dem, was du jetzt machst als Coach. Ich habe angefangen mit deiner Leidenschaft für die Dampfschifffahrt. Als Kind, ja, kann ich nachvollziehen, wobei ich fand als Kind Dampferfahren immer langweilig. Man ist dort auf dem Boot, man kann eigentlich nichts machen, außer aufs Wasser gucken. Heute finde ich es toll, weil es so schön entspannt ist, aber als Kind gab es für mich nichts Langweiligeres. Was hat dich daran fasziniert?
Ja, vielleicht war es die Langeweile, aber ich kann das insofern nachempfinden. Es war auch in der Kindheit bei mir mit dem Wandern so. Wenn es hieß, wir gehen wandern, dann war das eben für mich als Kind langweilig. Und heute ist es entspannt, wenn ich mit meiner Frau wandern gehe. Beim Dampfverfahren ist es tatsächlich so, es ist in Bewegung. Bewegung ist immer gut, weil man dadurch natürlich auch was hinter sich lässt. Und speziell Dampferfahrten sind für mich so entspannt, weil es ist wirklich so dieses beruhigende Gefühl, gerade wenn wirklich noch eine Dampfmaschine den Dampfer im wahrsten Sinne des Wortes antreibt. Wir haben eine schöne Landschaft, durch die wir fahren. Es ist einfach die Atmosphäre. Es ist so beruhigend, das ist entspannt. Und deshalb biete ich das ja auch Klienten mit an, zu sagen, wir fahren mal eine Runde Dampfer, wir setzen uns mal nicht in mein Büro, sondern wir fahren mal. Wir empfinden das alles mal nach, was ich so als Metapher gebrauche. Wir fahren mal los, wir lassen was los, wir halten Kurs, wir ändern Kurs, wir kommen irgendwann an. Und ja, es ist einfach ein schönes Gefühl. Und in dieser Umgebung kann man sich auch leichter öffnen, weil es einfach ja, eine schöne Atmosphäre ist.
Und man kann nicht weg. Also jemanden ins Boot zu setzen, auch beim Paddeln zum Beispiel, weil man mit dem reden will. Ich kenne einen Vater, der hat seine Tochter nie öffnen können. Die war 16. Die war total verschlossen und dann ist er mit ihr paddeln gegangen und dann konnte sie nicht weg. Und im Paddelboot hat er dann versucht, dann halt das, die Probleme anzusprechen. Und das hat funktioniert.
Ja.
Ja. Du hast sogar ein Buch dazu geschrieben.
Ja.
Zurück in die Kindheit, eine Seelenreise auf der Elbe. Ist im Prinzip eine Liebeserklärung an die Sächsische Dampfschifffahrtsgesellschaft,
ja,
oder?
Ja, kann man so sagen. Also ich habe schon seit jeher gerne fotografiert und hatte dadurch auch schon den Wunsch, mal die Bilder zu veröffentlichen. Und im letzten Jahr konnte ich dann zusammen mit der Sächsischen Dampfschifffahrt und dem Landestourismusverband Sachsen dann auch dieses Buch auflegen. Habe dort mal alle Schiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt abgebildet und die Landschaft, in der sie fahren. Aber wie der Titel schon sagt, es ist auch ein Vorgeschmack gewesen schon auf meine Existenzgründung, die dann im Sommer erfolgte, indem ich also gesagt habe, einerseits ist es also schon zurück in die Kindheit, also der Gedanke auch an meine eigene Kindheit, aber auch wieder so dieses Bild, das innere Kind zu wecken, ja, das, was also glücklich sein möchte. Und im Thema Seelenreise ist ganz klar, das passt dazu natürlich wunderbar.
Ja, also du hast eine ganze Menge gemacht und machst auch jetzt eine ganze Menge. Gibt es schon Pläne für drittes Buch oder für, weiß ich nicht, neue Sachen, die angedacht sind?
So konkret noch nicht. Ich möchte es aber auch nicht ausschließen. Also es ist schon vorstellbar, dass irgendwann noch ein Buch kommt. Momentan ist es so, dass wir erstmal Lesungen planen. Also wir sind jetzt überall unterwegs.
Mit dem Buch, wozu ich geboren wurde?
Genau. Ich versuche das auch immer so zu organisieren, dass mehrere Autoren aus einer Region zusammenlesen. Also wir wollen das Buch natürlich dann auch den Menschen näher bringen. Das ist jetzt das, was ansteht. Es wird dazu auch noch ein paar Veränderungen geben in Richtung Verlag. Also dass wir da noch ein bisschen was umstellen. Ansonsten, ja, es gibt auch über die Bücher hinaus Veranstaltungen, die wir planen. Also ich bin da auch jemand, der sehr kooperativ ist, versucht mit anderen Kollegen zusammen was zu organisieren. Und da ist einiges in Arbeit.
Ja, dann drücke ich ganz doll die Daumen für alles, was du vorhast.
Und
ja, auch für deine Beziehung, die so romantisch glücklich klingt und hoffentlich auch bleibt.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du bei Kaffee Plus bist.
Ja.
Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Dankeschön.